ARD Sounds.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Huhu, schön, dass ihr wieder am Start seid bei Eltern ohne Filter. Heute bin ich für euch da, Elisabeth. Und ich freue mich total, dass ihr die nächste halbe Stunde mit Olivia und mir verbringen wollt. Olivia ist Mama von 2 Kindern und sie hat mich in ihr wunderschönes Regensburger, kann man nur so sagen, oder? Der Dialekt ist einfach zu süß, Wohnzimmer eingeladen. Fast hätten wir uns allerdings woanders getroffen, an einem neutraleren, also laut Olivia vor allem einem ordentlicheren Ort.
Weil ich mich einfach unwohl fühle teilweise, wie es aussieht, dass die Wände hier vollgemalt sind und weiß ich nicht was, weil ich es einfach noch nicht geschafft habe, die zu streichen. Und ich weiß, in 5 Sekunden malt da eh wieder jemand drüber.
Ich habe neulich einfach mal versucht, die Wände abzuwischen. Es ging erstaunlich gut.
Ja.
Weil ich dachte, ja, streichen, das passiert ja in den nächsten 10 Jahren sowieso
die
nicht.
Die habe ich gestrichen in der Nacht- und Nebelaktion vor ein paar Monaten und jetzt sieht die schon wieder so.
Aber die ist auch am Esstisch, ne?
Ja.
Ja,
das war ein bisschen dumm.
Das ist
da
halt krass.
Da gibt es, glaube ich, auch so abwischbare Farbe. Sowas hätte ich vielleicht eher nehmen sollen.
Aber es ging wirklich, also
ja,
ich möchte jetzt hier keine Putztipps austauschen,
ja,
weil dafür bin ich nicht die Richtige.
Sind auch so Streifen.
Ja, die roten.
Und da, nee, so hellere.
Ach so.
Und da bin ich mit so einem Schmutzradierer drüber.
Oh,
und der hat mir jetzt halt einfach so weiße Fahrer da reingemacht. Aber vielleicht versuch ich es einfach mal mit einem Lappen.
Ja, also ich dachte dann so bei uns, es kann eh nicht schlimmer werden.
Ja.
Also besonders eklig finde ich es so um die Lichtschalter herum.
Oh weiß ja, nicht, ob du oder da hier bei uns die Türen.
Ah ja, ja genau,
ja. Sehr gut.
Ja, nee, weiße Türen nicht zu empfehlen, das
Nein.
haben wir auch leider. Für weitere Putztipps folgt gerne Eltern ohne Filter. Ordnung ist also offensichtlich ein Struggle, den Olivia und ich uns teilen. Vielleicht 1-2 Leutis von euch da draußen auch? Aber jetzt ernsthaft, ich bin all den Gästen bei Eltern ohne Filter, bei Instagram und hier auch im Podcast so krass dankbar für genau diese ehrlichen Momente. Das zeigt mir nämlich immer wieder, Eltern sind halt einfach nur Menschen, ganz normale Menschen. Und wir alle haben nur eine begrenzte Zeit. Jede und jeder hat seine eigenen Bedingungen so im Alltag. Und wir alle kommen manchmal an unsere Grenzen. Mit Olivia spreche ich zum Beispiel auch darüber, was für Scheißmamas wir zwei manchmal sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer ist denn das nicht? Denn selbst ohne Kinder haben wir ja eigentlich schon genug Baustellen. Konflikte vielleicht oder Selbstzweifel, ein überreiztes Nervensystem, Erschöpfung, Einsamkeit, Arbeitsstress, was weiß ich. Und in Olivias Fall kommen noch eine gehörige Portion Alltagsrassismus und chronische Schmerzen dazu. Im letzten Jahr hat sie die Doppeldiagnose Endometriose und Adenomyose bekommen. Das heißt, bei ihr wächst Gewebe außerhalb der Gebärmutter und in die Muskelschicht der Gebärmutter. Und das ist wohl zwar gutartiges Gewebe, bedeutet für Olivia allerdings vor allem während der Periode extreme Schmerzen.
Es ist tatsächlich sehr vergleichbar mit Wehen.
Mhm.
Also zum Beispiel, als ich mein erstes Kind zur Welt gebracht habe, war ich überrascht, weil die Schmerzen kannte ich schon. Mhm. Und ich habe es mir anders vorgestellt, also so Geburtsschmerzen.
Mhm.
Dahingehend war es tatsächlich gut, weil ich konnte es besser aushalten.
Toll.
Also beziehungsweise es war für mich aushaltbar, weil ich es eh schon kannte.
So oft trainiert für einmal.
Ja. Ich kriege jeden Monat ein Kind.
Ja.
Aber mir wird dann auch sehr heiß, aber gleichzeitig auch sehr kalt. Und es fühlt sich eigentlich an, als würde mir jemand meinen Unterleib zerreißen.
Mhm.
Inzwischen ist es auch so, dass ich am ganzen Körper Schmerzen habe. Also auch gar nicht mehr zyklusabhängig, sondern gefühlt ständig.
Wehen. Jeden Monat mehrmals. Und das seit der Pubertät. Unvorstellbar. Und ich finde, noch unvorstellbarer ist, wehen und währenddessen arbeiten, Wohnung sauber halten oder Kinder bespaßen oder zumindest versorgen.
Wie alt sind deine Kinder jetzt?
5 und fast 3.
Okay, das ist ja gar nicht mehr so klein, aber eigentlich auch noch nicht groß.
Nee, und irgendwie immer noch sehr intensiv.
Hm.
Also ich habe viele Freunde in meinem Umkreis, die sagen, sie finden so dieses erste Babyjahr am anstrengendsten.
Hm.
Aber ich finde eigentlich alles, sobald die laufen können, viel anstrengender. Und halt, wenn man dann mehr als ein Kind hat, diese Geschwisterdynamiken.
Ich weiß gar nicht, was also, du meinst.
Das ist schon sehr herausfordernd.
Also kloppen die sich viel? Sind die neidisch? Oder was sind die Dynamiken?
Also ich sag mal so, entwicklungspsychologisch haben wir es nicht ganz so schlau gemacht, weil die haben einen Abstand von 2,5 Jahren.
Mhm.
Und grundlegend sagt man ja in der Entwicklungspsychologie, dass sobald die Älteren halt 3 Jahre alt sind, dass sie es dann ein bisschen besser verkraften können, wenn ein Nachwuchs kommt. Und das hat man bei uns schon extrem gemerkt, dass der Große halt damit sehr zu kämpfen hatte am Anfang, dass halt ein weiteres Geschwisterchen da ist. Und jetzt hat man das halt oft, dass sie sich entweder streiten wegen Spielzeug oder halt sehr viel Rivalitäten. Ja, irgendwie sind schon sehr viel Reibereien da. Ich glaube, es ist normal, aber wenn man aufwacht, oder manchmal stehen sie vor uns auf und gehen dabei ins Kinderzimmer zum Spielen, und dann wirst du wach, weil sie sich halt streiten oder schreien. Wenn du so in den Tag startest, das ist für mich der Endgegner. Und so starten wir sehr oft in den Tag. Mhm. Und dann geht das so, bis der Große im Kindergarten ist.
Fiel schon der Satz, ich wünschte, sie wäre nicht da?
Das tatsächlich noch nicht. Mhm. Aber also mich stresst vor allem in dem Aspekt, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich kann sie keine Sekunde allein lassen. Ich gehe unter die Dusche und höre schon das Geschrei.
Ja.
Und hab's dann klitschnass, überall Schaum irgendwie ins Kinderzimmer, um sie davon abzubringen, sich gegenseitig umzubringen. So.
Ich würde dir gerne sagen, es wird besser, aber meine Kinder sind 8 und 5 und okay. Da ist jetzt auch noch nicht so. Also es ist auch noch oft, also sie werden nur stärker.
Ja, ja, okay.
Als Olivia und ich uns treffen, hat ihre Tochter einen Oma-Vormittag und ihr Sohn ist im Kindergarten. Ein seltener Moment der Ruhe, denn bis ihre Tochter 3 Jahre alt ist, wird sie zu Hause betreut. Immer abwechselnd von Mama Olivia oder Papa Philipp. Jeweils der oder die andere arbeitet dann in der Zeit. Seit 4 Jahren führen die 29-Jährige und ihr Partner nämlich einen Baby-Erstausstattungsladen in der Regensburger Innenstadt. Sie sind also selbstständig, mit mehreren Angestellten. Das klingt voll. Und dann scheint die Zeit mit den Kindern jetzt ja auch nicht immer ultra entspannt zu sein.
Draußen ist immer besser als drinnen, weil ich habe sehr aktive Kinder und denen fällt schon die Decke auf den Kopf.
Bist du auch so eigentlich oder kannst du auch gut zu Hause chillen?
Also ich kann sehr gut zu Hause chillen, weil ich keine Kinder um mich rum habe. Zum Leidwesen meines Partners versinke ich dann meistens in Büchern. Und ansonsten, so als Ventil ist für mich halt das Laufen, weil ich dann ohne Kinder bin, ohne Partner und in der Natur bin und einfach meine Ruhe habe.
Hast du zu wenig Ruhe im Alltag?
Ja. Ruhe, Fragezeichen.
Was ist das?
Ja, das ist schwierig. Wir hatten das eine Zeit lang mal eingeführt gehabt, da hatten wir nur ein Kind, dass wir montags oder auch sonntags quasi einer von uns mit dem Kind ist und der andere halt so ein paar Stunden oder auch den ganzen Tag für sich ist. Aber irgendwie, seitdem wir 2 haben, machen wir das nicht mehr so oft oder eigentlich gar nicht. Weil wenn, dann hatten wir es jetzt erstmal priorisiert, dass wir mal so uns quasi aufteilen am Wochenende und der eine macht was mit der Kleinen, der andere mit dem Großen, dass die auch ein bisschen mehr so Quality Time haben, weil der Große das auch neulich den Wunsch geäußert hat, dass er mit mir alleine was machen will. Und ja, irgendwie, es ist zurzeit alles so voll, dass man froh ist, wenn man einfach mal kurz atmen kann, gefühlt. Ja. Ja.
Ändert sich das irgendwann?
Ich habe so ein bisschen Hoffnung in September, weil dann geht unsere Kleine in den Kindergarten, weil wir uns bei ihr damals aktiv gegen die Kita entschieden haben, weil der Große war damals. Und bei dem war das aber so, wir konnten die Uhr danach stellen, wann er wieder krank ist. Also wirklich, der war in einem 2-Wochen-Rhythmus so krank, dass uns das halt oft so aus der Bahn geworfen hat, dass es uns nicht so viel gebracht hat. Und wir teilweise aus der Kita solches Seuchen nach Hause bekommen haben, dass wir selber auch komplett Knockout waren. Und mit selbstständig sein und allem, das war einfach, ja, irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei.
Aber jetzt ist doch auch krass, ihr seid selbstständig, ihr habt einen Laden zusammen. Und die Kleine ist hier.
Ja.
Der Große ist im Kindergarten, aber ihr könnt ja dann nicht beide gleichzeitig im Laden sein. Nee,
wir haben uns die Woche quasi 50-50 aufgeteilt. Also ich bin immer von Dienstag bis Mittwoch im Laden, mein Partner von Donnerstag bis Freitag. Und bevor die Kleine zur Welt kam, haben wir uns samstags immer abgewechselt. Aktuell ist Philipp nur samstags im Laden, aber ich schätze, dass wir das bald auch irgendwann wieder umswitchen werden.
Jetzt könnte man fies sagen, naja, du hast dich ja für den Laden und Kinder entschieden. Haben mir auch schon, zumindest online, mehrere Leute gesagt. Dein Leben ist ja nur stressig, weil du es stressig angelegt hast. Selbst schuld. Ja, irgendwie ja, aber auch irgendwie nein. Manchmal muss man halt Dinge erstmal ausprobieren, um zu erkennen, wie fordernd oder komplex sie dann doch sind. Ein Job zum Beispiel oder eben Kinder oder beides. Nehmen wir den Geschwisterstreit von vorhin. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie doll das an meinem Nervenkostüm ziehen könnte. Ich wusste auch nicht, dass Kinder manchmal schon schlecht gelaunt aufwachen und einen annölen, noch bevor man richtig wach ist. Ich weiß, manchmal klinge ich, wenn ich sowas sage, wie so eine richtige Meckermutti. Das weiß ich. Aber ja nur, weil ich möchte, dass man diese Dinge sagen darf, dass es okay ist, sich und anderen einzugestehen, wenn man genervt ist und dass man manchmal eben auch nicht mehr kann. Aber versteht mich bitte nicht falsch, natürlich ist Mama oder Papa sein auch ganz oft einfach ein krasser Knaller. Also im Sinne von superschön.
Seit wann weißt du denn, dass du Kinder haben möchtest?
Das wusste ich tatsächlich schon sehr früh. Ich war früher nicht so dieses Kind, was viel mit Puppen gespielt hat. Ich war eher so viel draußen und viel am Klettern und sowas. Aber ich hatte mit, wenn ich mich richtig erinnere, mit 12 nochmal so eine Phase, wo ich total gern mit Puppen gespielt habe und auch so ein bisschen schon gebabysittet habe und Babys super toll und süß fand. Und da wusste ich eigentlich schon, dass ich gern Frühmama werden möchte. Also meine Mama, die ist auch mit 25 Mama geworden zum ersten Mal. Und irgendwie habe ich mich so an der Zahl auch orientiert. Mhm. Dann im Endeffekt war ich 23.
Okay. Genau. Ja, ist ja nicht weit weg.
Nee.
Ziel erreicht.
Ja.
So grob. Übererreicht. Und was hast du dir so für ein Bild gemacht von dir als Mama?
Also ich dachte, ich werde so die ultra liebevolle Mama, weil mit so einer bin ich aufgewachsen.
Ja.
Und eine super kreative Mama.
Weil du kreativ bist.
Ja.
Ja.
Und ich habe aber festgestellt, ich hasse es, mit den Kindern zu basteln. Da kommt in mir so eine Wut hoch, wenn die dann nicht bei der Sache bleiben oder irgendwie die Sachen, also gar nicht, wenn man jetzt irgendwie ein Bild malt und die malen halt einfach wild durcheinander. Das ist gar nicht dieses Thema, sondern irgendwie dieses Chaos drumherum, was entsteht. Und ich weiß gar nicht, was es ist, aber Basteln mit Kindern, das triggert mich auf einem ganz anderen Level. Ich weiß nicht, warum, aber ich kann es nicht. Das macht mich wahnsinnig. Zum Beispiel eine Laterne basteln oder sowas. Mit Kleber und dann muss es irgendwie halten. Und mein Sohn hat auch nicht so eine hohe Frustrationstoleranz. Also noch nicht. Ich hoffe, es wird noch besser. Das kann ich nicht. Also ich kann es einfach nicht. Ich wollte auch die bedürfnisorientierte, immer gelassene Mom sein.
Mhm. Was bedeutet bedürfnisorientiert in dem Fall?
Dass, wenn dein Kind sich an den Supermarkt auf den Boden schmeißt und den Joghurt wälzt, dass du es fragst, wie es sich dabei fühlt und nicht, dass du die Fassung verlierst oder kurz auch mal laut wirst.
Mhm.
So.
Okay, ja. Du wolltest nicht die Fassung verlieren.
Nee, ja. Aber ich muss auch sagen, als wir nur ein Kind hatten, hat es gut funktioniert, dass ich oft sehr ruhig war und wirklich sehr viel auf die Emotionen unseres Kindes eingehen konnte.
Ja.
Weil jetzt mit zwei, das ist irgendwie so ein Dauerpegel an Stress und gefühlt ständig so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also ich schreie nicht viel, aber ich merke schon, dass ich oft auch jetzt ist Schluss und wir machen jetzt das und das.
Mhm.
Und ich frage dann auch nicht dabei, wie sie sich fühlen, weil es in dem Moment einfach darum geht, dass wir jetzt los müssen. Wir müssen jetzt um die Uhrzeit im Kindergarten sein oder wir müssen jetzt irgendwas erledigen oder wir müssen jetzt zum Arzt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so ein bisschen die Leichtigkeit verloren habe und so dieses, es sind doch nur kleine Kinder.
Ja, ich meine, bei bedürfnisorientiert geht es ja auch nicht nur um deren Bedürfnis.
Ja, das habe ich inzwischen auch schon gesagt.
Es gibt ja in der Gesellschaft und in der Familie verschiedene Bedürfnisse.
Ja.
Das finde ich schon auch gut, das immer mal zu bedenken, dass ja schon auch unsere Aufgabe ist, dass wir die da irgendwie so reinbasteln müssen in diese Umgebung. Und es geht leider nicht nur um ihre Gedanken und Gefühle. Ich war jetzt mit den Kindern in der Kur.
Mhm.
3 Wochen lang mussten wir gar nichts.
Mhm.
Außer als das eine Kind Magen-Darm hatte, ein bisschen kurze wegwischen.
Ja, yeah. Das ist mein Endgegner.
Oh, Mann, ey. Das war eine große Enttäuschung. Aber das fand ich so krass. Das hat mein großes Kind dann so richtig formuliert. Der ist 8, geht inzwischen eben auch in die Schule und so. Und der sagt dann, Mama, wir müssen hier gar nichts.
Mhm.
Und wenn wir jetzt keine Lust haben, die zu treffen, irgendjemand, den wir da kennengelernt haben, dann machen wir das jetzt nicht, oder?
Ja.
Und dann dachte ich, ja, das stimmt. Und das würde ich aber im Alltag nicht machen. Also selbst da sind diese, wir sind jetzt aber verabredet mit Familie XY.
Ja, ja.
Los bitte, zieh die Schuhe jetzt an.
Ja. Oh Gott.
Also selbst das wird dann zu müssen, ne? So diese Freizeitsachen.
Ja, das stimmt, ja.
Und da denke ich manchmal drüber nach, dass ich das gerne zumindest anders formulieren würde. Aber natürlich gelingt das nicht immer.
Ja. Ja, wir hatten im November mal so einen Moment, da war ich am Sonntag schon Vormittag auf einem Geburtstag bei einer Freundin und Philipp mit den Kids hier. Und am Nachmittag wären wir noch auf einem Kindergeburtstag gewesen. Und als ich schon auf dem Weg nach Hause war, war ich so, oh, irgendwie ist das alles viel zu viel und zu voll und ich weiß nicht. Und dann hatte der Große auch so einen Ausraster, als ich ihn ins Lastenrad gesetzt habe, weil der einfach partout nicht das Haus verlassen wollte.
Mhm.
Dass ich dann auch gesagt habe, scheiß jetzt auf diesen Geburtstag, wir bleiben einfach zu Hause. Ich habe gar keine Lust, meine Kinder da jetzt hinzuschleifen und da reinzuzwängen. Nur wegen irgendeinem Geburtstag. Und einfach wieder so diese Erwartungshaltung, du wurdest auf den Geburtstag eingeladen, also gehst du hin. Und dann habe ich mir auch in dem Moment gedacht, nee, also nee. Und dann sind wir zu Hause geblieben und es war in dem Moment auch das Richtige.
Ja. Bist du manchmal eine schlechte, in Anführungsstrichen, Mutter?
Ja. Ich bin vor allem eine schlechte Mutter, wenn ich Schmerzen habe. Und das ist oft. Und ich war jetzt vor kurzem auch bei einem neuen Frauenarzt. Und der hat halt dann auch gemeint, dass wir mein Nervensystem wieder in den Griff kriegen müssen. Und ich bin so ein bisschen auch aufgewachsen, so nach Motto, Schmerzmittel sind schlecht. Nimm erstmal irgendwelche diversen Globuli. Ich habe das noch in mir drin, so dieses, ach, halt's doch erstmal aus, bevor du irgendwelche Schmerzmittel nimmst. Und ja, irgendwie... Ja, habe ich jetzt auch sehr lange dann halt auch immer versucht, erstmal auszuhalten und wirklich erst, wenn es so schlimm ist, dass ich gefühlt nicht mehr gehen kann, dann erst Schmerzmittel zu nehmen. Und mein Arzt hat mir jetzt gesagt, wenn du so einen Tag hast, wo du schon mit Schmerzen aufwachst, dann nimmst du die Schmerzmittel und 6 Stunden später nimmst du gleich die nächsten, damit dein Nervensystem einfach runterfahren kann, weil es so überreizt ist von diesen ständigen Schmerzimpulsen, dass es halt gefühlt gar nicht mehr klarkommt. Und da halte ich mich jetzt auch strikt dran, weil ich halt auch echt merke, wenn ich Schmerzen habe, dann ist dieses Geschrei von den Kindern und diesen Gestreiten, ich kann es nicht aushalten. Ich merke richtig, das ist wie so ein Vulkan in mir. Und dann muss ich auch kurz den Raum verlassen. Weil sonst würde ich wahrscheinlich die Rabenmutter schlechthin werden, weil ich dann wirklich schreien würde oder so. Ja, und das will ich nicht.
Jetzt kommen natürlich ganz viele Fragen in meinen Kopf. Welche nehme ich zuerst? Wissen deine Kinder um die Schmerzen?
Ja, also sie fragen mich auch des Öfteren, Mama, hast du gerade wieder Bauchweh? Und dann sage ich ihnen auch ja. Das verstehen sie dann auch. Manchmal kommt dann meine Tochter auch mit ihrem Arztköfferchen ums Eck und will mich irgendwie verarzten. Das ist immer ganz süß. Ich glaube, dass sie das schon auch so merken. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber dass Kinder wie so Schwämme sind und gefühlt halt, auch wenn wir es nicht offen nach außen tragen, diese ganzen Schwingungen schon mitkriegen und auch aufsaugen. Ja.
Also die merken das manchmal an dir, wie du dich verhältst und fragen dich dann, hast du Schmerzen?
Ja, weil ich dann auch sehr schnell gereizt bin. Ja.
Ich kenne das von meinen Kindern. Also ich bin unterwegs mit Migräne und gestern war auch so ein ganz beschissener Tag und die Kinder waren dabei und ich bin dann auch, also ich bin auch so eine langweilige Mama. Also ich bin langweilig, weil ich nichts mehr mit ihnen machen kann. Ich sage dann immer, tut mir leid, ich kann wirklich nicht rennen gerade. Ja. Ich kann den Ball jetzt nicht.
Ja.
Also kannst ihn zu mir spielen und ich werfe ihn zurück. Das kann ich anbieten, aber mehr schaffe ich nicht. Und dieses Gereizte. Und da sind die so, also da muss ich nur einmal kurz die Hand an den Kopf führen oder die Augen verleiern, weil es gerade ein bisschen lauter wurde. Oder so. Mama, Mama, ist alles okay? Mama, hast du Schmerzen? Ja. Und das tut mir auch extrem leid, ne? Weil die sollen sich ja auch keine Sorgen um mich machen. Und die sollen auch keine Rücksicht darauf nehmen. Das finde ich auch scheiße.
Ja, oder auch, dass sie nicht so ein Verantwortungsgefühl irgendwie haben. Ja.
Also wenn die dann so, also bei mir ist das dann manchmal auch mit Ohnmachten, dass die dann, also der Große, der ist 8, ne, der ist dann so teilweise schon irgendwo an Bahnhöfen zu Bäckern gerannt. Meine Mutter braucht Hilfe, haben Sie eine Cola?
Ach, krass, okay.
Und das möchte ich ja nicht.
Ja, klar.
Ich möchte ihn nicht in diese Situation bringen, aber es lässt sich nicht verhindern. Und das macht mir auch Stress.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es beängstigend ist. Vor allem, wenn dir das im öffentlichen Raum auch passiert, dass du dann in Ohnmacht fällst, ist ja auch so ein Kontrollverlust einfach irgendwo.
Hier unterhalten sich 2 Mamas mit chronischen Schmerzen. Ich frage mich, ist das jetzt ein Zufall, dass wir uns getroffen haben? Ist nicht wahrscheinlicher, dass auch einfach ganz viele von euch solche Geschichten auch kennen? Oder mal andersrum gefragt, wer ist schon immer der gelassene, entspannte Vater oder die super gut gelaunte Spaßmama?
Als du es gerade gesagt hast, ja, habe ich schon so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil ich mir denke, in Kombination, wenn Kinder anwesend sind, als Mama hat man ja immer auch so dieses große Bedürfnis, die Kinder zu beschützen. Und wenn du halt dann einfach weg bist, das, ja, stelle ich mir schon auch schwierig vor.
Ich meine, die können das, ne?
Ja.
Das ist das Krasse.
Ja.
Aber ich frage mich immer, was das so in deren Köpfen macht.
Ja.
Ich finde das Krasse, dass du halt, also andere mit chronischen Schmerzen können sich vielleicht von der Arbeit abmelden. Da habe ich das Gefühl, das ist bei dir ja nun auch nicht so direkt der Fall.
Ja.
Und können sich dann hinlegen.
Ja.
Eltern können sich sowieso eigentlich nie hinlegen.
Ja, aber das ist auch so was. Also ich habe sehr viele Freunde, die noch keine Kinder haben. Und ich denke mir so oft, die wissen gar nicht, wie geil es ist, wenn man krank ist. Sei es jetzt nur eine Erkältung und du kannst es einfach im Bett aussitzen, bis es vorbei ist. Mhm. Das geht einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist so das, wo ich mir denke, man pumpt sich halt dann einfach noch mit mehr Schmerzmittel voll. Oder wenn du on top dann irgendwie auch noch eine Grippe hast oder so, dann halt nochmal irgendwelche Gripostat oder sowas rein. Und dann machst du halt weiter. Mhm. Ich denke mir so oft, ich weiß gar nicht, wie der Körper sich überhaupt erholt. Mhm. Irgendwie geht's dann immer, aber ja, also ich finde es teilweise schon krass, was man da als Eltern irgendwie wuppen muss. Oder ich denke mir auch in solchen Momenten jedes Mal, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich keine Omas hätte. Mhm. Also ich weiß nicht, wie Leute das schaffen, die wirklich weit weg von ihren Eltern wohnen oder auch keine Schwiegereltern im Ort sind oder die vielleicht auch tot sind.
Ja.
Oder keine Ahnung. Und du vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel hast, dass du dir jetzt eine Nanny, eine Babysitterin, sonst was holst. Ich weiß nicht, wie die überleben, ehrlich gesagt.
Ja, oder im Extremfall alleinziehend,
ja,
ne?
Ja, das kommt dann auch noch dazu. Ja.
Also alle Hüte fliegen in die Luft.
Ja, wirklich alle Hüte, ja.
Also wenn man selber nicht mehr so leistungsfähig ist,
ja,
funktioniert das System ja eigentlich nicht.
Ja.
Es ist darauf angelegt, dass du immer funktionierst.
Ja, total.
Ha ja, der gute alte Funktioniermodus. Ach Mann, über den bin ich bei Eltern ohne Filter jetzt schon öfter mal gestolpert. Also erst letzte Woche zum Beispiel in der Folge mit Instagrammerin Frieda Levin, die von ihren traumatischen Geburtserfahrungen spricht und dass sie trotzdem direkt danach wieder funktioniert hat, zumindest eine Weile lang. Und genau da müssen wir ja alle ultra aufpassen. Klar, wir gehen alle an unsere Grenzen für unsere Kinder. Aber wir müssen eben auch auf uns selbst achten. Und es gibt ja schon oft ziemlich eindeutige Zeichen, dass es mal wieder an der Zeit wäre, ein bisschen auf sich selbst zu gucken.
Also ich merke es zum einen, wenn ich richtig merke, ich habe jetzt mehrere Tage hintereinander gehabt, wo ich sage dann zu Philipp immer, wenn er nach Hause kommt, heute war ich wieder eine richtige Scheißmutter. Also wenn ich wirklich keine Nerven mit den Kindern habe und ich sie gefühlt von A nach B zerren muss.
Ja.
Oder auch, es gibt manchmal Momente, wo ich dann, wenn ich zum Beispiel mit Schmerzen aufwache und dann allein duschen schon anstrengend ist, oder dann sich auch anziehen und fertig machen, dann gibt es auch Momente, wo ich wirklich weine im Bad, weil ich dann halt für ein paar Minuten vielleicht mal alleine bin im Bad. Und das ist dann auch aus dem Grund, weil ich dann manchmal so Existenzängste habe. So, ich glaube, es sind jetzt noch nicht viele Leute an Endometriose gestorben, hoffentlich. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Körper mich von innen auffrisst. Und so diese Hilflosigkeit, der man so ein bisschen ausgesetzt ist, weil es halt nach wie vor noch nicht viel Therapiemöglichkeiten und Forschung gibt. Da merke ich dann, wenn es wirklich so über mich einbricht, so dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dass ich Raum für mich brauche. Ich habe früher sehr viel Tagebuch geschrieben. Und da merke ich auch immer, dass mir das extrem hilft, meine Gedanken zu sortieren. Ich mache es aber also gefühlt einmal im halben Jahr inzwischen. Mhm. Und das ist sowas, wo ich merke, das wäre schon gut, wenn ich es wieder regelmäßiger machen würde, weil es einfach auch Druck rausnimmt. Mhm. Weil du auch einfach, du kannst einfach filterfrei Sachen reinschreiben. Aber das ist halt wieder so, daran merke ich, wie voll unser Leben ist, weil ich mir dafür die Zeit nicht mehr rausnehme.
Auch das ist Arbeit,
ja,
ne?
Ja. Mhm. Und wenn, dann würde ich mir wahrscheinlich eher ein Buch schnappen und lieber in eine andere Welt flüchten, als dass ich mich jetzt nochmal irgendwie mit irgendwas auseinandersetze. Ja.
Ich finde das richtig befreiend, wenn du so sagst, also du hast vorhin gesagt, heute war ich wieder eine Scheißmutter.
Ja.
Weil das, glaube ich, sehr präsent ist, dieses Gefühl. In vielen Köpfen, in meinem genauso. Und auch viele Sachen, für die ich mich schäme,
ja,
die ich gemacht habe. Ich habe schon Sachen gesagt, da könnte ich jetzt gleich wieder heulen, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, also, da fällt mir auch ein Satz ein, das war richtig schrecklich, was ich gesagt habe.
Aber das gesagt zu haben, da denke ich, was war da falsch? Ja. Niemals wollte ich so jemand werden.
Ja, aber ich glaube, dass dahinter auch so dieser Anspruch wieder schlummert, so dass wir Eltern quasi halt ja nicht perfekt sein, aber wir sind ja auch Menschen mit Gefühlen und Emotionen und wir müssen ja so viel aushalten und so viel auffangen. Natürlich rutscht dann sowas mal raus, weil es ja auch irgendwo menschlich ist. Natürlich ist es scheiße, weil es verletzt und dann sind Verletzungen da, man muss drüber reden.
Voll.
Weiß ich nicht.
Mich beruhigt auch immer der Gedanke, dass am Ende, also ich werde die so oder so traumatisieren.
Ja.
Das ist ja schon mal sehr beruhigend, ne? Also so oder so werden sie irgendwann sagen, also das, was du da gemacht hast, Mama, das war ja wirklich der letzte Rotz oder das war wirklich unmöglich. Wie konntest du nur?
Ja.
Und wahrscheinlich sind es gar nicht die Situationen, die ich jetzt im Kopf habe.
Ja, ja.
Sondern es sind ganz andere, die, für die ich jetzt auch gar kein Bewusstsein habe. Also es ist jetzt nicht sehr beruhigend, aber zumindest entlastet es mich für diese einzelnen Situationen, für die ich mich schäme.
Ja, ja.
Weil ich ahne, dass es nicht die sind, die sie so schlimm finden.
Aber ich sag mir dann immer, morgen mache ich es wieder besser. Auch wenn ich vielleicht am nächsten Morgen dann doch nochmal eine Scheißmutter bin, weil ich vielleicht nochmal wenig geschlafen habe, super Schmerzen oder sonst was. Mhm. Aber irgendwann kommt dann der Tag wieder, wo es besser ist. Und dann versuche ich einfach, mich daran festzuhalten. Mhm.
Wir sind auf Olivia übrigens durch Instagram aufmerksam geworden. Sie ging nämlich mit einem Video viral. Das zeigt sie, während ein fremder Mann sich ihr gegenüber rassistisch äußert. Also jemand ist scheiße zu ihr. Auch etwas, was einen zu einer Scheißmutter werden lassen kann, by the way. Denn Gefühle, die in solchen Situationen entstehen, steckt man ja nicht einfach so weg.
Ich habe selber auch diese rassistischen Muster, aber ich mache sie mir bewusst und kämpfe dagegen an. Aber ich glaube, dass es sehr viele, die vor allem auch nicht betroffen sind, das einfach nicht machen, weil wenn es mich nicht betrifft, warum soll ich mich damit auseinandersetzen?
Ja.
Das ist ja immer dieser Klassiker, das ist ja dann nochmal ein Arbeitsschritt mehr, den man machen muss. Und den machen viele halt auch einfach nicht.
Mhm.
Ja. Ich verstehe es auch, weil es auch irgendwo einfach menschlich ist, weil jeder hat ja super viel eigenen Kram zu tun. Aber ich glaube, wenn wir möchten, dass wir nach wie vor eine demokratische Gesellschaft haben, wäre es wichtig. Also ich weiß jetzt schon, dass mich das sehr fertig machen würde, wenn meine Kinder diese Erfahrung machen werden, weil es einfach wehtut und es auch dein eigenes inneres Kind wieder triggert.
Mhm.
Ja.
Gerade mir in meiner Blondie-Familie tut dieser Reminder von Olivia richtig gut. Denn ich kenne solche Sorgen um meine Kinder und mich selbst eben nicht. Und für POC-Eltern bedeutet das einfach nochmal eine Schippe Anspannung und Ängste obendrauf. Kennen ja sicher viele von euch.
Ich bin froh darüber, dass wir noch darüber gehüpft sind.
Ja.
Aber es ist natürlich ein krasses Thema zum Ende.
Ja, aber irgendwie fand ich es auch witzig. Also nicht witzig, aber ich dachte mir, das ist wieder so eine chronische Sache in meinem Leben, die irgendwie auch so ein paar, Symbiosen mit chronisch Kranksein auch hat. Weil vielen Betroffenen, Rassismusbetroffenen, ihre Erfahrungen ja auch abgesprochen werden. Oder gesagt, es ist doch nicht so schlimm, jetzt habt dich nicht so und Leute, die nicht betroffen sind, können es auch nicht nachvollziehen. Genauso wie wenn du Schmerzen hast und es von außen nicht sichtbar ist, das können die auch nicht nachvollziehen.
Und am Ende macht es wieder so diesen Bogen zu mit Eltern sind so viel mehr als Eltern. Die haben mit so vielen Baustellen zu kämpfen. Jeder mit seinen eigenen.
Ja, total.
Und da spielt das eben auch extrem rein.
Was für ein Ritt durch ein ereignisreiches, schnelles, schmerzhaftes und trotzdem wunderschönes Leben. Danke, Olivia, dass ich am Ende doch zu dir nach Hause in eure wirklich nicht besonders unordentliche Wohnung kommen durfte. Danke, dass du so offen von deinen Rassismuserfahrungen, deinen Schmerzen, den wilden, tollen Kindern, der zeitfressenden Selbstständigkeit und, deinem Leben erzählt hast. Wie krass hat mir dieses Gespräch mal wieder gezeigt, wir Eltern sind eben einfach Menschen. Wir werden niemals perfekt sein und trotzdem wollen wir es natürlich. Und wir geben so viel, jeden Tag. Einen riesen Glückwunsch deshalb auch an alle ZuhörerInnen da draußen mit ihren Familien. Ihr seid krass, wie ihr euer Leben packt und wie ihr kämpft, damit jeder Tag für eure Kinder ein guter Tag ist. Und jetzt geht schlafen oder macht die Wäsche schnell fertig oder was ihr eben gerade so macht. Und falls ihr Muße habt, dann freue ich mich total, wenn ihr in ARD Sounds noch ein bisschen in den anderen Eltern ohne Filter Folgen stöbert. Wir sind eine Produktion für die ARD und ihr könnt uns gern immer über Instagram oder elternohnefilter@bayern2.de Themenwünsche, Fragen und Feedback schicken. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, was Christina Weber in dieser Folge für eine tolle Redaktion gemacht hat. Und Johannes Molz eine mega Gästerecherche. Und dass Anja Beusterin die Töne wunderschön produziert hat. Damit hättet ihr auf jeden Fall schon mal recht. Mit mir könnt ihr aber ruhig streng sein. Ich bin Elisabeth Möckel und ich entlasse euch in den Podcast-Feierabend. Tschüssi! Oh? Nicht schnell genug den Ausknopf in der Hosentasche gefunden? Passiert mir auch oft. Dann kann ich euch jetzt noch schnell die kostenlose ARD Sounds App empfehlen. Ich liebe die ja wirklich so dolle, weil da gibt's so viele Hörbücher, Radiosender, Kinderhörspiele, Dokus, Comedy, was weiß ich, News. Ihr findet dort zum Beispiel auch den Podcast Radiowissen. Da bekommt ihr jeden Tag überraschende Wissenspakete. Die sind immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Und für alle ist etwas dabei. Für Geschichtsfans, für Leute, die sich für Psychologie oder Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Also, wenn ihr wissen wollt, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat, was wir gegen das Grübeln machen können, welche Spinnen bissig sind oder ob man kreatives Schreiben lernen kann, dann hört rein bei Radio Wissen in ARD Sounds.